Und das ist ein wichtiger Punkt, der mit anonymer Herrschaft elementar verbunden ist. Hier setzt sich sozusagen die Form der anonymen Struktur der sachlichen Vermittlung der Produzenten im Staat fort. Oder diese Form reproduziert sich dort notwendigerweise in dem Sinne, dass, wie Weber sich ausdrückt, dass die verwaltenden oder die verwaltenden Instanzen, die Menschen, die sozusagen das Herrschaftspersonal im Staat jetzt nun darstellen, von dem Privateigentum an den Herrschaftsmitteln enteignet sind. Ja, also das ist eine wichtige Unterscheidung zu vorkapitalistischen Produktionsweisen. Hier sind nämlich die Herrschenden, die ökonomisch Herrschenden, zugleich auch politisch herrschend in dem Sinne, dass ihre Herrschaftsgewalt von ihnen als Privateigentum betrachtet wird und auch gelebt wird. Ja, also der Feudalherr, der ist zugleich beispielsweise Richter auf seinem Gebiet, oder beispielsweise die Leute, die die Ämter unter Ludwig dem 14. im Absolutismus bekleiden, ne, da denkt man ja Absolutismus, ne, zentralstaatlich, alles Unsinn, die sind Privateigentümer ihrer Ämter. Ne. Unter Ludwig dem 14. konnte man ganze Regimenter kaufen, konnte man Ämter kaufen, die beispielsweise irgendwie Rechtsprechung oder Steuererhebung oder sonst etwas betrafen. Also so dass dieser Ludwig der 14. einer der ohnmächtigsten Herrscher überhaupt war in der Geschichte, wenn man es mal ein bisschen überzieht, weil er sozusagen diese ganzen Herrschaftsmittel sind alle verkauft worden, die waren Privateigentum. Dieser personale Herrschaftsbesitz, ja, dieser personale Herrschaftsbesitz ist aber auch legitim. Ne? Also in dieser Gesellschaftsformation ist es legitim, dass man eben in seinem eigenen Namen ein Regiment beherrscht und in Gang setzt. Oder natürlich in Bezug auf Ludwig dem 14., das nennt man dann verallgemeinerte personale Herrschaft, dass im Namen des Königs Recht gesprochen wird und nicht im Namen des Gesetzes. Und das ist der zentrale Unterschied. Das ist der Unterschied, den die bürgerliche Rechtsphilosophie erkennt und die beispielsweise bei Immanuel Kant auf den Punkt gebracht wird, wenn er davon spricht, in seiner Gesellschaft, in dieser warentauschenden Privateigentümergesellschaft existiert eine Selbstherrschaft des Gesetzes. Das klingt erstmal idealistisch, aber was er damit meint, ist genau das, dass nämlich es eine Enteignung des personalen Herrschaftsbesitzes gibt. Das heißt, wenn jemand Herrschaft ausübt, und das sind natürlich immer noch Menschen, ist ja klar, die Herrschaft übt sich nicht als Abstraktum aus, ja, sondern das sind Menschen, die einen ins Gefängnis stecken, wenn man stiehlt beispielsweise. Aber diese Herrschaft wird nicht mehr im Namen des Königs ausgeübt, sondern im Namen des Gesetzes. Und das ist keine Ideologie, das ist Wahrheit. Im Namen des Gesetzes, weil das Gesetz ist die politische Form der Herrschaft der realen Abstraktion Wert und Kapital. Das ist die adäquate Form, in der diese Herrschaft der Abstraktion auf der ökonomischen Ebene überhaupt stattfinden kann. Also Herrschaft des Gesetzes, das ist sozusagen eine Rationalisierung, wie die bürgerliche Ideologie sagt, der Herrschaft, eine Depersonalisierung der Herrschaft. Und hier herrscht das Gesetz. Hier herrscht sozusagen die Exekutionsform der Aneignungsgesetze des Warentauschs. Und die richtet sich an alle gleichermaßen, ohne Ansehen der Person, zumindest grundstrukturell. Natürlich, damit wir uns nicht falsch verstehen, ist es natürlich nicht so, dass das faktisch deswegen immer so sein muss. Aber es muss eine Tendenz dazu geben in dieser Gesellschaft, eine grundstrukturelle Tendenz, weil sonst eine Warentauschgesellschaft nicht systematisch aufrechterhalten werden kann. Und das ist nun der Punkt, der dazu führt, dass wir jetzt mal sozusagen auf die andere Seite gehen. Ich denke, ich belasse es einfach mal erstmal mit diesen beiden Ebenen, also abstrakte Herrschaft, anonyme Herrschaft, eine Abstraktion auf der ökonomischen Ebene, die sich verselbstständigt und diese merkwürdige Form von Aufhäufung von abstrakten Tauschwerten um der Aufhäufung der abstrakten Tauschwerte willen hervorbringt, die bestimmte aufgrund der Grundstrukturen, das heißt einen strukturellen Zwang zu bestimmten Verhaltensweisen, Konkurrenz und so weiter hervorbringt, bestimmte Verhaltensweisen als Käufer, Verkäufer, Kapitalist, Arbeiter und so fort, also diese Charaktermasken. Und auf der anderen Seite eben die rechtlich-politische Form der ganzen Angelegenheit, in dem Sinne der Rechtsgleichheit, der Freiheit auf der Ebene der Zirkulation, des Austauschs, der Anerkennung als Privateigentümer und der staatlichen Garantie dieser Angelegenheit, die dem Staat selbst eine bestimmte Form aufnötigt. das ist sozusagen der idealtypische Zusammenhang, wenn man so will, zwischen dieser Herrschaft der Abstraktion auf der ökonomischen und auf der politischen Ebene. Das bedeutet natürlich nicht, und das ist eine ganz wichtige Einsicht beispielsweise von Theoretikern wie Thomas Hobbes, dass dann der Staat nichts anderes als das Gesetz sei und dass der Staat nicht auch Dinge tun kann, die vielleicht den Warenbesitzern und den Warentausch gar nicht gut tun. Dass der Staat sich nicht auch verselbstständigen kann in einer ganz anderen Hinsicht, beispielsweise, dass hier unmittelbare Gewalt herrscht, dass es möglich ist, diese Gewaltkonzentration, das hatte ich noch vergessen, wir haben es ja im modernen Staat mit einem Gewaltmonopol zu tun, ja, die unmittelbaren Produzenten, alle Produzenten sind von Gewaltmitteln enteignet, auch das Herrschaftspersonal hat keine Gewaltmittel inne. Ja, Gewalt darf nur im Namen des Gesetzes gegen Gesetzesbrecher ausgeführt werden. Also wir haben es hier mit einer Depersonalisierung des Herrschaftsbesitzes und mit einer Monopolisierung der Gewalt zu tun. Also wenn ihr euch mal den Feudalismus anguckt, da kann man von einer Monopolisierung der Gewalt nicht reden und auch nicht im Absolutismus. Dieses Gewaltmonopol hat natürlich eine unglaubliche Macht im Gegensatz zu dieser Gewaltzerstreuung, beispielsweise von Grundherrschaften. Also man kann gar nicht von einem feudalen Staat reden, man müsste eigentlich von einer Kette von Grundherrschaften reden, die alle selber Gewaltbesitz haben. Das ist die Aneignungsform des Mehrprodukts, dass man Gewaltmittel innehat. Das ist da ganz notwendig. Diese Gewaltkonzentration kann natürlich auch dazu führen, dass der Staat, weil das ist ja kein Automatismus, ne? Wir sagen ja nicht, das ist ja nicht sozusagen programmiert, dass der Staat auch Dinge tut, die eben nicht für die Warenbesitzer günstig sind, auch vielleicht für die ganze Warenproduktion nicht günstig ist. Das heißt, es kann das Gewaltmonopol durchaus auch so dann angewendet werden, dass es zu einer Raubökonomie wiederkommen kann. Und das in extremster Form, in extremerer Form als früher, weil wir hier eben eine viel höher konzentrierte Macht haben. Das Ganze müsste man auch noch rechtstheoretisch betrachten. Das heißt, die Frage, kann es denn überhaupt etwas anderes geben als absolute Souveränität? Das heißt, ein Souverän, der zwar die Gesetze macht, aber nicht den Gesetzen unterworfen ist. Das ist ja die Frage von Thomas Hobbes und er verneint die These und das tut er zu Recht. Das wäre noch mal eine eigene Diskussion. Es gibt natürlich sowas wie die Idee des Rechtsstaates. Das heißt, der Staat hält sich an die von ihm selbst erlassenen Gesetze. Und das ist das Interessante bei Hobbes, der sagt, der spricht dann von einer funktionalen Verpflichtung des Staates darauf. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn der Staat bürgerlicher Staat bleiben will, dann sollte er funktional dieser ökonomischen Form der Freiheit und Gleichheit irgendwie verpflichtet sein. Er ist aber nicht rechtlich verpflichtet, weil er bringt das Recht ja hervor. Und wenn er rechtlich verpflichtet wäre, dann bräuchte es noch einen Staat, der garantiert, dass dieser Staat sich an das Recht hält. Und wenn es noch einen Staat gäbe, müsste es noch einen Staat geben, der darauf achtet, dass dieser Staat nicht wiederum das Recht überschreitet, was er für die anderen garantiert und so weiter und so fort. Also der Regress der Souveräne, der steckt notwendigerweise im modernen Staat. Die absolute Souveränität ist der Preis, den die Warenbesitzer zahlen müssen, um ihre Existenz als Warenbesitzer fristen zu können. Das ist die Erkenntnis von Hobbes. Die kann man auch durch Gewaltenteilung nicht aufheben. Die kann man auf jeden Fall politisch versuchen zu moderieren durch Gewaltenteilung, aber man kann sie auf der grundrechtlichen Ebene nicht aufheben. Das wäre zumindest meine These. Also hier haben wir sozusagen schon einen Punkt, wo man sagen kann, wir haben zwar anonyme Herrschaft, ja, und ich habe ja auch abstrahiert davon beispielsweise, dass diese Garantie der Privateigentümer als Freie und Gleiche unter der Bedingung des Eigentums einiger an Produktionsmitteln und Nicht-Eigentums der anderen, natürlich auch soziale Ungleichheit, diese Klassenstruktur notwendig mitreproduziert. Das aber insofern, als der Staat sich neutral allen gegenüber gleich verhält, der braucht gar nicht sich irgendwie parteiisch zu verhalten, sondern indem er sich an alle gleichermaßen richtet, als Privateigentümer und ihr Privateigentum garantiert, reproduziert er auch die sozialen Ungleichheiten mit und reproduziert die ganze Kapitalform mit, die ganzen Krisenformen und so weiter. Also der neutrale Staat ist eben der Staat, der genau diese Kapitalform reproduziert und diese Herrschaftsform des Kapitals. Das habe ich jetzt nur, um es nochmal nachzuschieben, damit das nicht so schiedlich-friedlich klingt mit der Freiheit, Gleichheit und dem Eigentum natürlich. Das ist sozusagen ein Punkt, in dem hier wiederum die, so eine Art Selbstgefährdung dieser anonymen Herrschaft stattfindet und in dem ein notwendigerweise ein Einfallstor für personale Herrschaft auch innerhalb des Kapitalismus ist. Wie gesagt, wenn sich das allgemein durchsetzt, kann man nicht mehr letztendlich von Kapitalismus sprechen oder einer Tauschgesellschaft. Aber es ist der Einfall, es ist das Einfallstor, dass die Instanz, die diesen Tausch garantieren soll, zugleich auch die Macht hat, diese gesamte Struktur zu zerstören. Und das meine ich nicht in einem emanzipatorischen Sinne, sondern im Sinne einer regressiven Bewegung. Als letzten Punkt will ich vielleicht noch apropos regressive Bewegung auf einen Punkt hinweisen, der in einem Anschluss an Marx von der kritischen Theorie erwähnt wurde, der sich nochmal auf diese Charaktermasken und auf diese Situation des bürgerlichen Subjekts richtet. Hier geht es ja darum, das hatte ich ja beschrieben, dass die Menschen im Kapitalismus in der Tat im Vergleich zu vorkapitalistischen Produktionsweisen ein höheres Maß an Freiheit und Gleichheit genießen, in dem Sinne, dass sie Tauschalternativen haben, dass sie nicht persönlich abhängig sind in der Produktion, sozusagen bei wem ich produziere, dass sie als gleiche Privateigentümer anerkannt werden und so fort. Aber diese Situation, das ist sozusagen, bringt trotzdem ein Dilemma hervor. Das ist das, was in der kritischen Theorie dann ausgearbeitet wird. Wir haben nämlich, und das sagte Marx schon ja deutlich, auf der einen Seite haben wir nun ein freigesetztes Individuum, wie er sich ausdrückt, ja, nicht mehr direkt personaler Herrschaft unterworfen. Auch hier eine Fußnote, natürlich gibt es die personale Herrschaft noch lange in der Privatsphäre, ne, und zwischen Mann und Frau beispielsweise. Und zwischen Kindern und Eltern, das ist aber nochmal ein anderer Punkt, also nicht in der ökonomischen Ebene, über die ich jetzt gerade rede. Es gibt sozusagen diese Freiheit und Gleichheit, das ist ein Fortschritt gegenüber dem Freiheitsfortschritt gegenüber vorherigen Gesellschaftsformationen. Es kommt die Idee auf des Menschenrechts auf Eigentum, des Menschenrechts auf Freiheit und Gleichheit oder auf gleiche Freiheit. Das ist ein Spezifikum der modernen kapitalistischen Gesellschaft. Aber wir haben sozusagen das Problem des bürgerlichen Subjekts. Auf der einen Seite ist es nun verantwortlich für seine materielle Reproduktion. Es ist ja nicht mehr in diese starre personale Abhängigkeit eingebunden. Auf der anderen Seite ist aber das Problem, dass diese Freiheit eben nur eine liberale Freiheit ist. Und eine liberale Freiheit schert sich einen Scheißdreck darum, ob die Leute auch die selbstbewusste Gestaltung ihrer materiellen Reproduktion hervorbringen können. Und genau das ist das Problem der kritischen Theorie zufolge. Wir haben zwar ein Subjekt, das auf der einen Seite diese negative liberale Freiheit erstmal hat, frei von persönlicher Abhängigkeit, aber das Subjekt hat nicht die Freiheit zur selbstbewussten Gestaltung und koordinierten Gestaltung seiner eigenen Lebensbedingungen. Diese Freiheit, die auf der einen Seite vorhanden ist, ist auf der anderen Seite das, was man heute Prekarität nennt. Ja, also die einfache Tatsache, dass ich noch so sehr selbstverantwortliches Subjekt sein kann, meine Arbeitskraft teuer gestalten kann, 50 Sprachen sprechen kann und wenn aber eine ökonomische Krise kommt, dann kann es gut sein, dass ich trotzdem auf der Straße liege, dass ich trotzdem meine materielle Reproduktion nicht sichern kann und in diesem Heer der Arbeitslosen lande und dass es mir vielleicht dann dreckiger geht als vorher. Also diese Form der Unsicherheit, die notwendigerweise mit dieser Form der liberalen Freiheit verbunden ist, liberal jetzt wirklich bezogen auf diese Freiheit der Tauschsubjekte, die ist sozusagen eine dilemmatische Situation. Also wenn ich die habe, ja, das ist schön, aber mir bleibt nur übrig, dass ich die zugleich mit der Prekarität nehme. Und diese Prekarität, das ist die Idee der kritischen Theorie, die führt dazu, dass man sagt, okay, ich bin einerseits verantwortlich, andererseits habe ich aber keine Kontrolle über meine Lebensbedingungen. Ich bin beispielsweise nicht Produktionsmittelbesitzer oder wenn ich Produktionsmittelbesitzer bin, dann bin ich der Konkurrenz ausgeliefert. Ich kann ja auch als Kapitalist die Segel streichen müssen, obwohl es mir dann immer noch besser geht als den anderen. Also ich habe sozusagen die Verantwortung, aber ich habe keine Kontrolle über die Bedingungen der materiellen Reproduktion. Die gibt es nur im Kommunismus, die vernünftige Kontrolle über die materielle Reproduktion in einem freiheitlichen Sinne. Da es den aber nicht gibt, haben wir sozusagen jetzt die Möglichkeit, ja, diese Freiheit müssen wir hinnehmen, das sagen uns die Liberalen. Wenn ihr die nicht wollt, dann kommt der Totalitarismus oder es kommt sozusagen die regressive Unfreiheit, kommt dann. Oder es bleibt dem Subjekt noch was anderes übrig. Ja? Man kann ja sagen, okay, diese Freiheit ist da, diese privatautonome Freiheit, die zugleich Prekarität bedeutet, dann schaffe ich die doch ab oder ich erweitere diese Freiheit in gesellschaftliche Freiheit, sodass ich nämlich die Möglichkeit habe, meine mit zusammen mit anderen, die als gleichberechtigte Menschen angenommen werden, meine materielle Reproduktion zu sichern. Das, auf die Idee kann man kommen, muss man aber nicht kommen. Und es ist natürlich auch mit einem gewissen Unlustfaktor verbunden, für den Kram zu kämpfen, wie vielleicht der eine oder die andere hier weiß in diesem Raum. Es gibt auch noch die andere Möglichkeit, das sagt Adorno zumindest, das Verdrängen dieser Ohnmacht oder der Ursachen dieser Ohnmacht und ein Versuch einer kompensatorischen Bedürfnisbefriedigung, die dazu führt, dass man eben vor der Freiheit flieht. Ja, also dass man in die Unfreiheit bewusst flieht. Die Unfreiheit im Sinne einer autoritären Bewegung, die einem zweierlei versprechen muss und die das auch in der Regel tut, nämlich einerseits Schutz zu versprechen und auf der anderen Seite Macht zu versprechen. Weil ich werde ja als kleines Würstchen im Warentausch, einerseits muss ich mich aufpumpen, ne, ich muss narzisstisch sozusagen mich selbst mit Libido besetzen, wie er Freud sagt. Ich muss mich ganz toll finden und fühlen und mich auch so verkaufen. Auf der anderen Seite werde ich, wenn mir das nicht gelingt, eben als armes Würstchen dastehen und meine narzisstische Kränkung erfahren. Und wenn ich nun aber jetzt wenn ich eine Ersatzbefriedigung suche, dann kann mir das diese autoritäre Instanz gewähren. Natürlich keinen individuellen Narzissmus, sondern einen kollektiven Narzissmus. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und diese Gruppe muss natürlich stark und mächtig sein und besser als die anderen sein. Und diese Gruppe muss mir Sicherheit versprechen. Die muss ein ontologischer Anker sein. Das ist wichtig, weil diese Gruppe und diese Zugehörigkeit ja nicht nochmal die Prekarität reproduzieren darf, vor der ich gerade fliehe. Und dazu eignet sich natürlich am besten so etwas wie Blut und Boden, Rassenzugehörigkeit, Nationszugehörigkeit etc. Also das ist nur ganz kurz angedeutet, das ist eine Argumentation, die sozusagen zeigt, von der kritischen Theorie her zeigt, dass diese Situation des bürgerlichen Subjekts, dieser anonymen Herrschaft unterworfen zu sein, den Mechanismen des Marktes, wenn man es mal platt zusammenfasst, dass diese Situation eine rationale Lösungsmöglichkeit bietet. Die rationale wäre sozusagen diesen Markt abzuschaffen und positive Freiheit zu realisieren. Es wäre aber auch die Möglichkeit, das einfach zu akzeptieren, wie das die Neoliberalen machen, zu sagen, ja, es gibt ohnehin keine andere Wahl, also akzeptiere das. Oder es gibt die Wahl, davor zu fliehen und eben sozusagen in eine faschistische oder autoritäre Bewegung zu fliehen, die diese Flucht vor der Freiheit organisiert, die aber natürlich die Bedingungen, vor denen ich fliehe, nicht verändert oder nicht in dem Sinne verändert, dass es sozusagen dieses Motiv zur Flucht nicht immer wieder reproduziert würde. Das wäre sozusagen ein Punkt, an dem man auch sagen kann, neben der Staatlichkeit, ich komme jetzt zum Schluss, neben der Staatlichkeit als solcher ist ein Einfallstor für personale Herrschaft auch diese Situation des bürgerlichen Subjekts. Das ist ja der Gedanke der kritischen Theorie, dass der Liberalismus in den Faschismus umschlägt, auf dieser sehr vermittelten Ebene. Natürlich, und das muss man immer wieder betonen, nicht identisch ist mit dem Faschismus, ja, aber er kann umschlagen. Es kann sozusagen, diese Situation hat das Potenzial des Umschlags in diese autoritäre oder faschistische, das ist ja sehr allgemein gehalten, Tendenz. Das heißt, der Faschismus, der Autoritarismus ist nicht das andere der anonymen Herrschaft im Sinne des ganz anderen, sondern der kann als Potenzial aus dieser anonymen Herrschaft des Kapitals wieder heraus entstehen. Und da kann die Sehnsucht nach einer Unterwerfung unter eine neue personale Herrschaft und nach Ausübung von personaler Herrschaft über andere heraus entstehen. Also hier haben wir sozusagen nur zwei, es gibt bestimmt auch noch andere, Einschlagspunkte von regressiver personaler Herrschaft, die innerhalb dieser anonymen Herrschaftsstruktur des Kapitalismus gegeben ist. Und damit danke ich euch erstmal.
Wir haben Gelegenheit zur Diskussion. Es gibt auch ein Raummikrofon mit einem langen Kabel für diejenigen, die eine Frage stellen wollen.
Bevor die Diskussion beginnt, möchte ich noch ein bisschen Werbung machen. Ja, also ich habe nicht nur was zu Marx geschrieben, sondern auch zwei Bände rausgebracht, die sich mit diesen Themen auch sehr intensiv beschäftigen. Die habe ich hier mitgebracht und die gibt es heute zum halben Preis. Leider ist der Preis immer noch hoch, 20 Euro. Einmal Kritik der politischen Philosophie und der andere Band heißt Eigentum, Gesellschaftsvertrag, Staat. Das sind zwei Sammelbände, die sich mit klassischer bürgerlicher Philosophie, mit klassischer politischer Ökonomie beschäftigen, auch mit der neoklassischen Ökonomie, und die kritisieren, also sozusagen eine gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit bürgerlicher Ideologie. Und in dem Zusammenhang, vor allen Dingen im zweiten Band, spielt auch diese anonyme Herrschaft eine große Rolle, weil wir dort einen Text eines frühsowjetischen Theoretikers Isaac Rubin übersetzt haben, der einen wirklich sehr brauchbaren, schon 1923 sehr brauchbaren Text zum marxischen Warenfetisch und zur anonymen sozialen Vermittlung geschrieben hat. Da wird es dann auch Ende nächsten Jahres einen dritten Band zu geben, und der wird dann anonyme Herrschaft auch direkt heißen, und da werden wir dann die verschiedenen Aspekte von anonymer Herrschaft und von der, von der Verarbeitung dieser Kategorie dann auch durchnehmen. Ja, also bei der Krise oder jetzt Exit-Krise war es ja früher so, und das würde ich Ihnen auch als großes Verdienst erstmal anrechnen, dass Sie so eine Kritik des Arbeiterbewegungsmarxismus formuliert haben. Und die Idee war ja dahinter zu sagen, es gibt so eine Tendenz im Marxismus, die Herrschaft des Werts und des Kapitals auf eine Herrschaft zweier Personengruppen wieder reduziert. Auf der einen Seite haben wir die Kapitalisten, auf der anderen die Arbeiter. Und das ist sozusagen das einzig Wichtige. Und dieser Warentausch und dieser Wert, das ist irgendwie so, das ist nicht so wichtig. Und das ist sozusagen sekundär. Diese Tendenz gibt es in der Tat. Und ich hatte ja Lenin erwähnt. Also bei Lenin ist das ganz extrem. Bei vielen anderen Marxisten auch, zu sagen, der Warentausch ist ja nur Zirkulation, das ist ja sozusagen Oberfläche. Und als Marxist ist man ja Materialist, da geht es um die materielle Produktion, und die findet zwischen Arbeiter und Kapitalist statt. Und es gibt auch eine staatstheoretische Tradition, die sozusagen von dieser Sichtweise aus, also von Lenin aus, Herrschaft eines kleinen Häufleins Milliardäre über die ganze Gesellschaft, wie Lenin sich ausdrückt, dann auch den Staat deutet als bloßes Instrument der herrschenden Klasse. Das macht der Lenin ja schon, macht auch schon Engels. Bei Marx gibt es auch so den einen oder anderen Punkt, wo er sich so ausdrückt, dass sozusagen so eine Art Manipulationstheorie der Herrschaft da ist. Ne? Also dieser Gedanke, ja, das ist eben deren Instrument, und da wird schön manipuliert. Bei Engels heißt es dann, warum ist das ein Klassenstaat? Warum ist der demokratische Staat ein Klassenstaat? Weil es eine Allianz zwischen Regierung und Börse gibt, weil die Börse die Regierung kauft, weil es direkte Beamtenkorruption gibt. Das ist bei Engels in diesem Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staates nachzulesen, und der Lenin betet es nach. Und so ist ja dann auch sehr stark die, sagen wir mal, Staatskritik in Anführungsstrichen vieler Linker, dass die sagen, ja, guck dir das doch an, diese ganze Lobbyarbeit, diese Machenschaften hinter den Kulissen, und da haben wir es doch. Man kann gar nicht leugnen, dass es das alles gibt, aber das ist ja nicht der Zusammenhang mit dem bürgerlichen, der den bürgerlichen Staat zum Klassenstaat macht, sondern, das habe ich leider nur so angedeutet, der bürgerliche Staat ist deswegen Klassenstaat, weil er das Privateigentum eines jeden gleichermaßen schützt. Und damit ist er schon Klassenstaat, weil eben dieses Privateigentum natürlich unterschiedlich definiert ist an Produktionsmitteln oder nicht an Produktionsmitteln. Und dazu braucht man gar keine Verschwörungstheorie und gar keinen Personalismus. Um mal auf Kurz zurückzukommen, Kurz hat nicht nur er, in den 70er Jahren haben das schon andere auch elaborierter gemacht, vor allem auf der staatstheoretischen Ebene, haben das alles kritisiert und gesagt, also bei euch sieht Herrschaft wieder so aus, Herrschaft einer Person über eine andere, und das ist es nicht. Also Kurz und Co. haben diesen depersonalisierten Charakter von Herrschaft stark in den Vordergrund gerückt. Es gibt auch einen Text von Kurz von 93, der heißt Subjektlose Herrschaft. Der ist insofern problematisch, als dass ich meine, dass er einen falschen Wertbegriff hat. Aber prinzipiell ist sozusagen die Stoßrichtung erstmal da, diesen anonymen Charakter von Herrschaft zu betonen. Was aber bei der Krise damals und heute, glaube ich, auch noch, soweit ich das überhaupt noch verfolge, problematisch war, ist, dass sozusagen dann gesagt wurde, okay, der Wert ist das Wichtige, aber die Klassen sind das Unwichtige. Also es wurde einfach umgedreht, sozusagen diese komische Hierarchie. Und das finde ich problematisch, weil ich ja, was ich so kurz ausgeführt habe, meine, die Tatsache, dass überhaupt der Warentausch die zentrale Form des gesellschaftlichen Stoffwechsels der Produkte ist, kann man nur erklären daraus, dass es eben ein Klassenverhältnis an der Arbeit gibt, dass es auf der einen Seite Produktionsmittelbesitzer und auf der anderen Nichtbesitzer gibt. Sonst haben wir gar nicht Warentausch als verallgemeinerte Form. Und dass es natürlich immer noch trotz der apersonalen, der anonymen Herrschaft, trotzdem immer noch natürlich den Produktionsprozess gibt, in dem man seinen Willen dem Willen des Kapitalisten unterordnen muss. Natürlich nicht mehr wie in der Sklaverei direkt, für gewisse Zeit nur und so weiter. Und wie gesagt, auch der Kapitalist ist ja abhängig von den Konkurrenzverhältnissen. Aber das existiert immer noch. Und das ist eine kernstrukturelle Bestimmung der Reichtumsform. Sonst kann man das gar nicht erklären. Und bei Kurz und Co. Wird das Klassenverhältnis zu einem drittrangigen Distributionsphänomen. Ja? Also wenn es darum geht, sozusagen den Reichtum zu verteilen, dann gibt es verschiedene Einkommensklassen, klar und so. Aber das ist ja alles empirisch und sekundär auf der Ebene des dritten Bandes ist das Kapital ganz hinten, was ja auch stimmt, dass es das gibt, aber dass im vierten Kapitel des ersten Bandes gar nicht erklärbar ist, warum es überhaupt Kapital gibt und diese Herrschaft des Werts, ohne dass man auf das Klassenverhältnis eingeht, das wird dann gelinde vergessen einfach. Und das meinte ich sozusagen, dass die das eine gegen das andere ausspielen. Diese Klassenherrschaft ist ja keine personale Herrschaft, sondern eine, die über Tausch vermittelt ist im Kapitalismus, die aber dann in der Produktion durchaus personale Elemente enthält. Aber das finde ich, das ist ja kein Rückfall in diesen Arbeiterbewegungsmarxismus. Es ist auch kein Rückfall, dass man sagt, die Arbeiter sind die Guten, weil sie die Ausgebeuteten sind. Das ist ja auch Quatsch. Also da muss man auch gar nicht hin zurück, wenn man das so sieht. War das ungefähr verständlich, was ich meinte? Ich meine, du hast dich ja auch damit beschäftigt, mit der KPD, mit deren personalen Herrschaftsbegriff. Ne? Und das ist ja, man weiß ja, welche fatalen Folgen das hat, wenn man das so sieht. Ne? Wenn man so denkt, dass sozusagen der Kapitalist herrscht, ne? Und nicht das Kapital. Und wie schnell das dann in gewisse Formen von unappetitlichen Ideologien Einzug oder verknüpfen ist, ne? Damit. Ja, ich hab in der Tat am Anfang bin ich sozusagen auf die Frage gegangen, Herrschaft der Abstraktion bei Marx, und das ist eher nur eine terminologische Frage. Man kann es von mir aus auch abstrakte Herrschaft nennen. Was ich betonen, man kann es vielleicht auch auf der ökonomischen Ebene abstrakte und auf der politischen anonyme nennen, wie man will. Dass man tatsächlich ausgehen muss von der Herrschaft der Abstraktion des Werts, dass das sozusagen der Kern der ganzen Angelegenheit ist, der natürlich nur unter gewissen Bedingungen existiert, dieser Wert. Ne? Aber dass es mit dieser Herrschaft der Abstraktion im Wert zu tun hat, die sich dann verselbstständigt zum Geld, zum Kapital und die eine bestimmte politische Form benötigt, damit sie sich reproduzieren kann. Insofern würde ich dem konform gehen, dass es eine abstrakte Herrschaft ist. Ich nenne es anonyme Herrschaft, mir gefällt der Begriff einfach vielleicht besser. Und man kann diesen Begriff der anonymen Herrschaft auch auf der politischen Ebene gut verwenden, weil es da tatsächlich um depersonalisierte Herrschaft in dem Sinne geht, dass da das Gesetz herrscht. Aber wie gesagt, also ist eine terminologische Frage, da würde ich mich jetzt nicht dran aufhängen. Ich weiß nicht, ob das eine befriedigende Antwort war.
Darf ich da anschließen? Und ich glaube gar nicht in deinem Sinne, Christoph, die Frage nochmal wiederholen, weil genau das ist mir eigentlich in dem großen Bogen gar nicht klar geworden. Du hast am Anfang erläutert einen Prozess der Abstraktion.
Und hast es am Ende ja auch nochmal aufgegriffen unter der Formel Herrschaft der Abstraktion. Und jetzt kann man ja sagen, was wir haben im Kapitalismus und vielleicht auch gerade in der Entwicklung des 20. Jahrhunderts oder an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, ist, wie sich die Herrschaft der Abstraktion in abstrakte Herrschaft verwandelt. Ehrlich gesagt, kann ich mit dem Begriff anonyme Herrschaft mehr anfangen, weil ich nicht weiß, was abstrakte Herrschaft ist, sofern Herrschaft immer noch ein Moment bleibt von, ja, wie soll man sagen, Erfahrung, Gewalt, Zwang. Also nochmal anders gesagt, die Fixierung auf personifizierte Herrschaft oder personalisierte Herrschaft funktioniert ja deshalb auch recht einfach, weil sie immer auf eine, und sei es auch nur pseudokonkrete Erfahrung zurückgreifen kann, die in der Regel ja mit Formen unmittelbarer physischer Gewalt zu tun hat. Jetzt hast du ja auch am Ende nochmal gesagt, du behandelst hier wesentlich die ökonomische Ebene. Also zum Beispiel Herrschaft in Familienzusammenhängen oder in was für Verhältnissen auch immer, kommt da nicht vor. Also von einer ökonomischen Ebene zu reden, gleichzeitig aber eben zu sagen, wie ich das ja auch selber so sehen würde, dass genau diese ökonomische Ebene mittlerweile die gesellschaftlichen Verhältnisse vollständig durchdringt, beziehungsweise überhaupt das konstituiert, was ein gesellschaftliches Verhältnis ist, macht das für mich schwer, gewissermaßen auf einer Alltagsebene dann oder in der Alltäglichkeit, also in dem, was wir an konkret gelebter Realität erfahren, sowas wie Herrschaft, abstrakte Herrschaft, so zu verorten, dass, wenn man jetzt nochmal diese beiden Lösungen, die du am Ende vorgeschlagen hast, also dass man sich eben für die kommunistische Lösung entscheidet. Ja, also du hast gesagt, es ist ein schwerer Weg und es macht auch nicht, wie man jetzt hier alleine an der Temperatur sieht, wenig Spaß. Also man kann sich sicher sein, dass Veranstaltungen, die in die andere Richtung gehen, wahrscheinlich in warmen Vereinshäusern stattfinden. Ne? Aber nichtsdestotrotz, also es gab ja einen anderen Begriff, der eine große Rolle gespielt hat, der Begriff der Vermittlung. Ja? Und der berührt ja auch immer nochmal die Frage der Kritik dieser Verhältnisse. Und du hast ja auch genügend Stellen gehabt, wo du immer wieder darauf verwiesen hast, wie sozusagen aus dem systemischen Zusammenhang selber heraus sich sowas wie personalisierte Herrschaft natürlich allenthalben zeigt und auch Strukturen aufbrechen, die alles andere als erklärbar sind aus einer unmittelbaren Marx-Lektüre oder meinetwegen auch Adorno-Lektüre oder so. Und das, ja, also nochmal zurück, Ausgangsfrage, der Umschlag Herrschaft der Abstraktion zu abstrakter Herrschaft, da entzieht sich mir, was in dem Fall abstrakt als Adjektiv meint.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, aber Herrschaft der Abstraktion, das ist ja in der Tat, wenn man jetzt erstmal Marx glauben mag, dass innerhalb dieses Tauschaktes oder der materiellen Reproduktion eine Abstraktion den sozialen Zusammenhang hervorbringt oder den Link sozusagen, die gesellschaftliche Einheit der getrennten Arbeiten hervorbringt. Diese Abstraktion, die vorher nicht nötig war in den vorkapitalistischen Gesellschaften, weil das ganz konkret war, dieser gesellschaftliche Zusammenhang. Abstrakte Herrschaft, das ist insofern missverständlich, als man dann sagen könnte, okay, die Herrschaft ist selber abstrakt oder so. Die Herrschaft ist insofern, es herrscht eine Abstraktion, vermittelt über diese ganzen Dinge da, die repräsentieren den Reichtum, dieser Prozess, die Konkurrenz, die ganzen vermittelten Reichtumsformen bis hin zu Profit und Zins und was auch immer. Und insofern wird es vielleicht abstrakt, dass man wenn man das auf der ideologischen Ebene sieht, dass man einfach nicht durchschauen kann, woher kommen denn jetzt diese bestimmten Zwänge? Das sind ja sozusagen, die sind ja, Marx nennt es ja stumme Zwänge. Das ist ja ein schönes Bild. Das sind Zwänge, die führen uns dazu, dass wir morgens aufstehen müssen um 6 Uhr, um zur Arbeit zu gehen, ohne dass uns einer zur Arbeit verhaftet oder sowas, ne? Und mit der Peitsche dahin treibt. Und man kann das natürlich reflektieren, wenn man das begrifflich aufsprengt und rekonstruiert, kann man das ja natürlich sehen. Aber es ist insofern abstrakt, als dass man sagen kann, es ist eben stummer Zwang und kein manifester Zwang. Aber natürlich, es ist nicht die Herrschaft, die abstrakt wird, sondern es ist die Folgen, merken wir ja ganz konkret. Also, dass wir 6 Uhr aufstehen müssen, dass es Menschen gibt, die ihr Leben an der Aldi-Kasse verbringen müssen. Oder wie Marx das noch ausdrückte, für ihr Leben für einen Linsentopf eintauschen. Also das ist ja auch eine Form von Kapitalismuskritik zu sagen, dass die Menschen sich nicht entfalten können, obwohl es für alle möglich wäre. Und es die Menschen die unsinnigsten Tätigkeiten und stumpfsinnigsten Sachen machen müssen, nur um am Leben zu bleiben. Also die Folgen sind immer natürlich konkret. Es ist im Grunde genommen sind die spürbaren Folgen genauso konkret, als ob einem das Haus über dem Kopf zusammenfällt. Das ist ja auch ein Bild von Marx, wenn man nicht mehr produktiv arbeitet. Ich hatte dieses Beispiel mit den indischen Webern genannt, ne? Die verhungern, ohne dass ihnen einer beispielsweise ihre Fabrik in die Luft gejagt hätte oder sie in die Wüste getrieben hätte, wie die Deutschen das mit den Hereros da gemacht haben, sondern einfach aufgrund des strukturellen Weltmarktzwangs, dass in England billiger produziert wird und sie keine Alternative haben, sich am Leben zu erhalten, zum Beispiel Subsistenzwirtschaft zu betreiben oder sowas. Ne? Also die Folgen sind immer konkret und die sind genauso konkret, als würde einem einer die Knarre an den Kopf halten, aber es macht keiner. Und deswegen ist es natürlich schwerer zu durchschauen. Und es hat natürlich diese Ideologie, die damit zusammenhängt, ist, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ne, dieses, du bist verantwortlich für deine Selbsterhaltung. Die können ja bis zum gewissen Punkt greifen. Ne? Die können so lange greifen, bis die Leute psychisch zusammenbrechen beispielsweise, weil sie diese Mechanismen erstmal nicht durchschauen, obwohl sie natürlich durchschaubar sind. Also die Herrschaft entzieht sich nicht völlig, aber sie ist vermittelt über die Herrschaft einer Abstraktion, aber nicht nur. Der Staat ist ja auch notwendig. Wir haben ja offenbar keine Leute von der marxistischen Gruppe oder GSP heute hier sitzen, die hätten mich schon längst gemaßregelt, dass natürlich das Privateigentum den Staat voraussetzt. Ja, stimmt ja auch, klar. Also selbstverständlich, die Bedingungen, unter denen der Wert herrschen kann, setzt voraus, dass das Privateigentum gesichert ist und dass, wenn einer mir das wegnehmen will, er in den Knast kommt. So, ne? Also dieser Zwang ist natürlich auch notwendig, damit überhaupt dieser strukturelle Zwang herrschen kann letztendlich. Ne? Aber bei denen ist es dann manchmal so, den muss man erstmal klar machen, dass da ein Unterschied besteht. Letzten Mittwoch in Bielefeld musste ich einem erstmal klar machen, ne, dass es einen Unterschied zwischen Sklaverei und Lohnarbeit gibt. Obwohl die das eigentlich wissen, glaube ich. Aber weil immer die Gewalt, ne, genau was du gesagt hast, ne, diese Beispiele, die Alltagsbeispiele, die Menschen leben, ach, guck dir das doch mal an weltweit, unter welcher Gewalt die da existieren müssen und welche Gewalt ausgeübt wird, so kam dann mit der üblichen Art. Ja, natürlich, das gibt es, ist auch, man kann das auch durchaus vermittelt als notwendige Folge kapitalistischer Vergesellschaftung aufzeigen, aber es ist immer noch was anderes als gewaltvermittelte Aneignung im Feudalismus, in der Sklaverei. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Frage beantwortet habe. Also ich würde sagen, Herrschaft der Abstraktion ist richtig. Man kann es von mir aus auch abstrakte Herrschaft nennen. Aber die hat natürlich immer konkrete Folgen, obwohl es eine Herrschaft tatsächlich einer Struktur ist. Und die benennt Marx ja. Und diese Struktur ist kein Ideenwerk oder so, keine Norm oder so, ne, sondern ist tatsächlich ein soziales Verhältnis, das erstmal jenseits der Köpfe der Menschen existiert, dass die sich dann natürlich auch ideell aneignen. Aber es ist keine Norm. Es ist aber auf der anderen Seite auch keine bloße Gewalt. Es ist eben genau dieses Dritte, das meines Erachtens nur Marx fasst. Der Wert eben, dieses soziale Verhältnis, dieses merkwürdige Verhältnis. Ich weiß nicht, wenn du kannst ja nochmal.
Also bis wir alle erfroren sind, frage ich nochmal nach. Der Stumme. Ja, könnt. Wir schwitzen uns hier einen ab.
Ja, also ich habe ja noch nicht mal den Staat abgeleitet, wie es so schön heißt. Ne? Also ich habe ja nur so, sagen wir mal, Hinweise gegeben. Klar, also ich bin ja auf der grundstrukturellen Ebene geblieben, also der Staat im Allgemeinen, wenn man so will, ne? Also der Staat als bürgerlicher Staat im Allgemeinen. Das erklärt natürlich nicht, warum der eine Staat mehr sozialstaatliche Elemente hat als der andere. Das kann das auch gar nicht erklären. Das wollte ich damit auch gar nicht. Das erklärt nur, dass es eine gewisse allgemeine Form geben muss, die auch jeder Sozialstaat haben muss, so bis zu einem gewissen Punkt. Die Varianz ist in der Tat extrem groß. Die Varianz ist ja auch bei den Lohnarbeitsverhältnissen oft ganz groß, was die Rechte betrifft und so weiter. Das kann man natürlich nur erklären, indem man beispielsweise sich konkrete Klassenkämpfe anschaut. Also was Marx da im 8. Kapitel macht, worauf ich hingewiesen habe. Und die Ergebnisse von solchen Kämpfen sind natürlich nicht von vornherein ableitbar oder irgendwie entscheidbar. Also dass man hier ein bisschen mehr Sozialstaat hat als woanders oder umgekehrt, das sind eben, ja, das sind Kräfteverhältnisse in der Tat. Du hast ja zwei Autoren genannt, ich würde auch noch Poulantzas oder so nennen, die da vielleicht mit reinspielen, wo man sagen kann, okay, ich muss mir die Kräfteverhältnisse anschauen zwischen den sozialen Klassen, ich muss mir das Produktivitätslevel in einer bestimmten Konjunktur anschauen und also die ganze komplexe Empirie, ne, das kann ich nicht aus diesen begrifflichen Grundstrukturen ableiten, das stimmt. Also insofern kann man diese Varianz nur aus den verschiedenen sozialen Verhältnissen, den konkreten empirischen und den Kämpfen ableiten. Und da ist natürlich dann auch, da spielen dann auch konkrete Entscheidungen eine große Rolle, also politische Umverteilung von Einkommen beispielsweise, Steuererhebung und so. Da kann man die Frage stellen, gibt es da auch wiederum Grenzen der staatlichen Eingriffs? Und das kann man meines Erachtens ganz gut zeigen, dass es die gibt. Aber das sind sozusagen wiederum nur Grenzen, innerhalb deren viel möglich ist. Genauso wie, das bezieht sich ja auch auf diese ganz dürre Bestimmung, die ich da jetzt zum Schluss gegeben habe mit der kritischen Theorie. Die sagen ja auch nicht, aus dem liberalen Kapitalismus entsteht notwendigerweise der Faschismus. So, ne? Dann würde sich fragen, warum es den denn jetzt über ein paar Jahrzehnte geben kann, den liberalen Kapitalismus. Bei denen ist es eher sozusagen ein Potenzial der Menschen, das sozusagen in ihrem Alltag produziert wird, das mal mehr, mal weniger stark sein kann. Das hängt von politischen Konjunkturen ab. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie offen antisemitisch man sich äußern darf in einer Gesellschaft und so weiter. Insofern ist das natürlich auch nur eine ganz grundlegende Bestimmung. Aber was wichtig ist, das hatte ich vielleicht noch nicht erwähnt, dieser Gedanke, und das ist vielleicht auch ein interessanter Diskussionspunkt, dass diese Charaktermasken sind ja sozusagen äußerliche Zwänge. Ja, du musst das machen, auch wenn du mit der Faust in der Tasche rumläufst, wenn du dich irgendwie am Leben erhalten willst. Aber diese Charaktermasken können natürlich auch zum Charakter werden. Ne, das ist ja das Interessante, das gibt es auch bei Marx, obwohl er keinerlei psychologische Theorie hat. Spricht er beispielsweise von den Kapitalisten als von den Fanatikern der Verwertung des Werts. Ja, das sind die nicht nur, weil sie dazu gezwungen werden von der Konkurrenz, sondern weil sie sozusagen sich in diese Rolle einsozialisieren und tatsächlich eine emotionale Bindung an diese Rolle gewinnen. Ja, genauso wie der Arbeiter, ne, der dann stolz auf Made in Germany ist oder irgend sowas oder sein ganzes Leben eben hart gearbeitet zu haben. Das sind ja auch, da wird sozusagen diese Verhaltensnötigung affirmiert, mit emotionaler Energie besetzt, und man macht es sich zu eigen. Man kann sich ja sogar diesen absurden Zweck, das Reichtum um des Reichtums willen angehäuft werden, zum Zweck machen und sagen, ne, wenn ich heute 10 Milliarden umgesetzt habe, dann geht es mir gut. So, ne, das ist mein Ziel. Ne, da wird sozusagen die äußere Verhaltensnötigung, Charaktermaske, die sozialen Zwänge, werden verinnerlicht und zum Charaktermoment. Und da fängt natürlich das Problem an, für eine linke Kritik auch, ne? Nicht grundlegend, ne, weil man sagt, okay, das kommt nicht aus dem natürlichen Charakter der Menschen, sondern aber man hat es mit den Leuten zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem Wirtschaftsredakteur einer großen Zeitung gesprochen habt. Ich habe das mal das zweifelhafte Vergnügen gehabt. Das ist kein Vergnügen, so, ne, mit so einem Hardcore-Neoliberalen zu sprechen. Ne. Und da fragt man sich, ja, ich weiß ja, Charaktermaske und so, ne, aber es ist auch Charakter geworden. Und das ist natürlich ein Problem, ne. Man hat es mit anonymen Strukturen zu tun. Man hat es mit Leuten zu tun, die gezwungen sind, diese Strukturen zu exekutieren, wenn sie sich am Leben erhalten wollen. Man hat es aber auch mit Leuten zu tun, die das dann irgendwann gerne machen. In jeder Hinsicht, in den verschiedensten Varianten. Und da ist dann natürlich, sagen wir es mal so, da muss man aufpassen, klar, man muss aufpassen, dass man nicht den Personen das anrechnet, was die Strukturen hervorbringen. Aber das Faktum, dass man es mit widerlichsten Personen zu tun hat, in der herrschenden Klasse und auch in der beherrschten Klasse, was jetzt Affirmation von Herrschaft und Ausbeutung und was auch immer betrifft, das lässt sich ja nicht leugnen. So. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, das würde der Bourdieu die List der pädagogischen Vernunft nennen, dieser Gedanke, dass etwas sich verinnerlicht durch Habitualisierung und so weiter, das dann aber als Eigenschaft des Menschen erscheint. Diese List der pädagogischen Vernunft ist vielleicht auch eine Grundlage dafür, dass personalisierte Kapitalismuskritik so gut funktioniert, weil die Leute wirklich widerlich sind. Ne? So an Herr Müntefering und ganz klar, die sind wirklich widerlich. Aber was bringt mir das, wenn ich einen Hass auf die entwickle und die Strukturen da nicht sehe, die dazu führen? Also das ist ja sozusagen, da wird es ja dann schon gefährlich, ne? wenn ich mich darauf beschränke. Aber ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ne? Es herrschen anonyme Strukturen, aber die Menschen exekutieren diese Strukturen und machen sich diese Strukturen auch bis zu einem gewissen Punkt zu eigen. Ja. Bitte? Ja, also wie gesagt, ich wäre da nicht festgelegt. Subtile sind sie auf jeden Fall, weil sie eben nicht so erkennbar sind sofort, ne? Weil sie sozusagen, weil sie unsichtbar sind, de facto. Sie sind ja de facto unsichtbar. Ne? Den Wert hat noch kein Mensch gesehen, wird auch niemals einer sehen. Und strukturelle Zwänge kann man auch nicht sehen, sondern man kann nur die Folgen erkennen und dann rückschließen auf die strukturellen Zwänge. Also insofern subtil ist auf jeden Fall auch ein richtiger Begriff dafür. Wäre natürlich, wenn man einer konkreten Person gegenübersteht, ist es ja viel einfacher. Ne? Dann sieht man, ja.
Was noch fehlt, sind vielleicht Widerstandsperspektiven, nicht eine Flucht vor der Freiheit. Aber nur um anzureißen, das kann man ja auch nicht.
Ja, Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Also das reicht bestimmt nicht aus, aber ich meine, das ist ja das Problem, wo fängt man an, ne? wenn wir es mit weltwirtschaftlichen Strukturen zu tun haben, mit Global Governance und dem ganzen Kram, wo fängt man denn da an, ne? Das ist ja das Problem für eine linke Praxis, macht man... Ja, klar. Ja, stimmt, das würde ich auch so sehen. Ich würde sogar sagen, dass innerhalb der radikalen Linken dieses Bewusstsein für die ökologische Frage dermaßen unterentwickelt ist, dass es schon manchmal witzig wird. Ne? Also insofern würde ich sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Aber natürlich ist die faktische Ökologiebewegung dann eben auch nicht systemkritisch. Das müsste man irgendwie verkoppeln. So, ne? Ja. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, als dass man das machen müsste. So, ne? Da müsste man nochmal drauf eingehen, das ist ein wichtiger Punkt, der auch auf der Homepage von der Roten Roni ist ein ganz guter Text zu finden von Athanasios Karatanassis, den Namen kann man sich gar nicht, man muss den Namen merken, von Karatanassis, der einen sehr guten Text geschrieben hat zur kapitalistischen Regulation der Naturverhältnisse. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber kann man unter dem Namen finden auf der Homepage. Und der zeigt auch sehr gut, wie eben diese stofflich indifferente Anhäufung von Geld eine notwendige Zerstörung der ökologischen Grundlagen beinhaltet. Ne? Also wie sozusagen die Zerstörung der stofflichen Bedingungen der Produktion einprogrammiert ist in dieses System. Natürlich auch nicht in einem unmittelbaren Sinne, Man kann da natürlich auch hier und dort was machen, klar, aber trotzdem ist diese Produktionsweise eben stofflich indifferent und deswegen ist da sozusagen ein zentrales Problem angelegt. Das muss man auf jeden Fall betonen. Aber wie gesagt, mehr als sagen, dass das ein Problem ist und dass die Ökologiebewegung kapitalismuskritisch werden soll und die kapitalismuskritische Bewegung Ökologie ja, für diese Frage eine Sensibilität entwickeln muss, kann ich ja auch nicht. Ja, also du hattest dich noch gewöhnt, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so zusammenhängt, aber also, du hast ja diese Unterscheidung aufgenommen zwischen Wesen und Erscheinung. Ja, also, die marxische Theorie, die klärt sozusagen das Wesen des Kapitalismus und der Gesellschaftsweise auf. Das klingt ja auch so ein bisschen an dieses Aufklärungsmoment an. So, also wenn man so an das Fahrrad des Höhengleichens denkt. Also so die ideologisch Befangenen, an und dann kommt der Philosoph, der klärt über das wahre Wesen dieser Situation auf, ne, und führt sie ans Licht, also in die Befreiung. Und würdest du auch sagen, das ist eigentlich so die Aufgabe der Theorie, aufklären über das wahre Wesen der Gesellschaftsform? Oder was ist dann die Aufgabe der Theorie?
Ja. Also das ist ja sozusagen der Clou des marxischen Fetischbegriffs und des Ideologiebegriffs, zu zeigen, dass diese Gesellschaft nicht nur sich selbst reproduziert, sondern ihre sachliche Vermittlung zugleich ihr eigenes Legitimationsprogramm, zumindest dafür Material liefert, sage ich mal. Ne? Also diese Verdinglichung der Verhältnisse. Und die zu durchschauen, ist offenbar relativ schwer, weil wenn das einfach wäre, dann gäbe es wahrscheinlich, dann kann man wieder sagen, okay, es ist das Interesse. Das sagt ja die marxistische Gruppe immer, das ist Interesse, die haben Interesse daran. Ja, aber warum haben sie ein Interesse daran? Das könnte man dann auch mal fragen. Ne? Für die ist das Interesse der letzte Erklärungspunkt, ne? Der letzte Reduktionspunkt aller Erklärungen. Aber das Interesse kommt ja auch irgendwo her. Vielleicht beispielsweise, weil man denken kann, tatsächlich denken kann, dass diese Gesellschaft nützlich und natürlich ist. Das tun offenbar ganz viele Menschen und alternativlos ist. Und das ist etwas, was Marx ja versucht, mit dem wahren Fetisch zu erklären, zu sagen, auf jeder Ebene der Darstellung verrätselt sich diese Gesellschaft sozusagen auf ihrer Oberfläche, wie er das nennt. Ne? Wenn man sich empirisch naiv heranbegibt an die Sache, dann scheint es ewig zu sein, dann scheint es dinglich zu sein und unabschaffbar. Insofern ist die Aufgabe der Theorie, das zu zerstören, diesen Schein. Und dass die Leute selber das Buch in die Hand nehmen oder nicht nur das reicht ja leider nicht aus, vor allen Dingen auch, um es zu verstehen und sich damit beschäftigen, was es mit Kapitalismus auf sich hat. So. Aber das ist ja auch banal so. Das ist ja die Aufgabe der Theorie. Ich meine, wenn du das mit dem Philosophen, der sie hinführt, na, ich würde sagen, die Philosophen haben diese Aufgabe offenbar nicht. Das ist eben Gesellschaftstheorie, würde ich sagen. Es hat vielleicht philosophische Momente und so, aber es ist ja nicht reine Philosophie. Dagegen hat sich der Marx ja auch gewehrt. Das muss ja auch, das muss eine integrale Gesellschaftstheorie sein, die alle möglichen Aspekte beinhaltet. Ja. Gesellschaftsziel oder?
Wie das mit dem Gesellschaftsziel gemeint
ist. Ja, ich bin mir nicht sicher, was du jetzt meinst.
Ja, er auch nicht. Was ihr meint, ne? Gesellschaft, ich höre auch nicht. Das kann doch schon lauter sein.
Ich bin mir nicht sicher, worauf beziehst du dich jetzt? Also
auf die Gesellschaft, die kann die Revolution nach draußen ist. Bla 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 bla. Und das hat mich interessiert, mein Gesellschaftsziel und Kapitalismus.
Also
auch wenn ich
jetzt
relativ wenig irgendwie mitbekommen habe,
interessiert
mich schon, was da
Gesellschaftsziel sein soll. Du meinst also, was sozusagen das Ziel der gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus ist? Oder noch was anderes? Ich bin mir nicht sicher. Also, wenn du das meinst, dann habe ich das ja versucht zu erläutern, ne? Also, dass es darum geht, im Kapitalismus Wert aufzuhäufen und Profit zu machen und das eben etwas nicht Stoffliches in dem Sinne ist, sondern nur die gegenständliche Repräsentationsform des gesellschaftlichen Zusammenhangs der Privatproduzenten. Das hat man in der Tasche. Man hat, wenn man Geld in der Tasche hat, die gegenständliche Repräsentation des gesellschaftlichen Zusammenhangs von Privatproduzenten in der Tasche. Und das ist aufgrund der Bedingungen der Vergesellschaftung der Arbeit im Kapitalismus das Ziel, ne, ohne dass einer dieses Ziel vorgegeben hätte. Ist sozusagen, das ist einfach das immanente Ziel dieser gesellschaftlichen Reproduktion.